Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast
mit Heike Bangert
zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks. Was macht eigentlich ein Zukunftsforscher und was hat künstliche Intelligenz damit zu tun? Das möchte ich heute von Michael Karl und Matthias Harassowitz wissen. Ich bin Heike Bangert und spreche mit den beiden Zukunftsforschern darüber, warum KI nicht länger nur ein Zukunftsthema für Konzerne und Tech-Pioniere ist, sondern gerade von größter Bedeutung für den Mittelstand. Michael, Matthias, herzlichen Dank, dass ihr heute gekommen seid hier nach München in unser Studio. Wir sprechen heute über ein ganz super spannendes Thema, künstliche Intelligenz. Aber nicht nur das, wir sprechen über Zukunft, über Zukunftsthemen. Ihr seid Zukunftsforscher. Die erste Frage ist natürlich immer gleich irgendwie, was ist das eigentlich? Aber da kommen wir gleich dazu. An der Stelle erstmal herzlich willkommen bei Focus Money Talks.
Danke für die Einladung.
Danke, ich freue mich extrem.
Die erste Frage ist tatsächlich, ihr nennt euch Philosoph und Zukunftsforscher. Was macht eigentlich ein Zukunftsforscher? Philosoph kann ich mir vorstellen, aber Zukunftsforscher?
Was macht ein Zukunftsforscher? Ja, du bist nicht die Erste, die Frage stellt, aber es lohnt immer wieder drüber nachzudenken. Ich glaube, es ist ganz schlicht, wir reden viel zu wenig über Zukunft. Insgesamt. Persönlich, gesellschaftlich, aber eben auch wirtschaftlich, unternehmerisch. Und man muss ein Detail dazu sagen, wir reden viel über Zukunft, wo wir meinen, sie zu kennen. Also wo sozusagen unsere Erfahrungen aus Vergangenheit und Gegenwart irgendwie in die Zukunft zu verlängern. Nach dem Motto, das nächste Auto sieht in etwa so aus wie das bisherige, hat nur 50 PS mehr und ist 10 cm länger. Das fällt uns leicht. Das Problem ist, wir haben jeden Grund zur Annahme, dass unsere Welt in 10 Jahren anders aussehen wird. Das heißt, mit dem immer nur das Gleiche weiter verlängern, kommen wir dem nicht auf die Spur. Das ist zwar irgendwie auch Zukunft, aber es geht am Ziel vorbei. Um also irgendwie in der Lage zu sein, die Zukunft zu gestalten, mitreden zu können, mit Teil davon zu sein, sinnvolle wirtschaftliche Prozesse, unternehmerische Prozesse, Produkte auf den Markt zu bringen, müssen wir was anderes tun. Wir müssen quasi diesen Sprung hinkriegen, uns vorzustellen, wie sieht es eigentlich in 10 Jahren aus, um dann rückwärts ableiten zu können, wenn wir in 10 Jahren da sein wollen, wo müssen wir dann in 7 Jahren sein, wo in 5, wo in 3, wo in 2, was müssen wir nächste Woche machen? Und in 100% der Fälle ist das was anderes, als wir glauben, machen zu können.
Wir könnten es ja eigentlich auch auf uns zukommen lassen, aber das genau wollen wir nicht. Wir wollen besprechen, wie wir das gestalten können. Ich habe schon vernommen. Matthias, was würdest du sagen? Die Archäologen zum Beispiel, die gucken ja in die Erde, um die Vergangenheit zu erforschen. Wo genau guckt ihr hin? Wo ist die Zukunft?
Das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, das, was man sich gemeinhin als Zukunftsforscher vorstellt, ist so dieses, da gucken wir in die Glaskugel und vielleicht ein bisschen wissenschaftlichen Ansatz mit dabei. Das gehört alles dazu. Aber was ist denn eigentlich die Zukunft? Die Frage müsste ich erstmal stellen, deswegen Philosoph bei uns ein bisschen mit drin. Die Zukunft ist selbst gestaltet. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Wenn wir auf Zukunft gucken, gucken wir nicht auf die eine Zukunft, sondern auf verschiedene Szenarien. Die kann man wieder mit Wahrscheinlichkeiten belegen. Aber die Kernfrage ist, grundsätzlich, egal welches Thema ich habe, auf der einen Seite, was ist wahrscheinlich aus Forschung und Entwicklung heraus, was kann ich ableiten und da Vorhersagen treffen. Die zweite Frage ist aber, wie möchte ich die Zukunft gerne gestalten? Also meine individuelle persönliche oder die meines Unternehmens oder was ist mein Ziel? Und dann, und da sind wir mit drin, kommt die dritte Ebene rein, wenn ich weiß, was in welchen Szenarien 4, 5, 6, 7 mit Wahrscheinlichkeiten möglich ist und ich definiert habe, wie ich sie gerne hätte, was muss ich denn tun, damit das auch eintrifft? Und das ist der ganz entscheidende Punkt. Zukunft ist gestaltbar. Auf uns zukommen lassen heißt nur, wir überlassen anderen, wie die Zukunft gestaltet wird, ohne uns zu beteiligen.
Die Frage ist ja, für wen wollt ihr die Zukunft gestalten? Also die Zukunft gestalten für alle wäre ja schon ein sehr großes Projekt. Man muss sich da, glaube ich, ein bisschen beschränken. Wen habt ihr im Visier?
In unserer Arbeit geht es vor allem um Unternehmen. Man könnte das auch gesellschaftlich machen, man könnte das auch individuell machen. Es gibt auch Leute, die das tun. Das, was wir tun, ist vor allem mit Unternehmen und Organisationen zu arbeiten. Und natürlich sind nicht wir diejenigen, die deren Zukunft gestalten, sondern wir sind diejenigen, die helfen, unterstützen, Prozesse anregen, vielleicht auch hier und da inspirieren, sich eine Zukunft vorzustellen, die die jeweilige Organisation, das jeweilige Unternehmen für sich als wahrscheinlich, aber auch attraktiv einschätzt. Häufig hat es auch damit zu tun, Dinge aussprechen zu können, von denen viele wissen, dass sie da sind, aber keiner traut sich, das zu sagen. Das ist so der berühmte Elefant im Raum. Wir arbeiten ganz viel mit diesem Bild des Elefanten, weil das ganz oft so, natürlich, im Grunde wissen wir doch alle, aber keiner darf es sagen. Auch das ist häufig unsere Rolle. Wir sind dann diejenigen, die kommen mal und sagen, übrigens, da steht doch ein hübscher Elefant und dann gehen wir wieder.
Wunderbar. Lass uns mal ganz kurz über euch sprechen, nur um zu wissen, wo kommt ihr eigentlich her? Also natürlich habe ich mir das angeguckt, irgendwie du warst beim MDR, du warst letztlich Redakteur, Journalist, so wie ich.
Ja.
Wir hatten gesprochen darüber, dass du eigentlich was mit Versicherungen gemacht hast, beziehungsweise für Versicherungen, da geht es um IT. Du hast die Prozesse bei Versicherungen effizienter gemacht. Wie seid ihr dazu gekommen, in die Zukunft zu blicken? War es euch zu langweilig, das, was ihr gemacht habt? Oder wo war der Punkt, wo ihr gesagt habt, hey, Moment mal, nur Redakteur zu sein oder nur diese IT-Sachen zu machen, das ist mir zu langweilig oder da muss doch noch ein bisschen was mehr geben?
Also in der Tat, das war uns zu langweilig, wäre schon eine zutreffende Beschreibung. Ich glaube, das würde für uns beide gelten, aber sagt ja erstmal noch nicht so wahnsinnig viel. Bei mir war es biografisch so, dass zu mir die Frage auf den Schreibtisch kam und da war ich im Rundfunk. Wo geht das eigentlich hin? Wie bringen wir Radio, Fernsehen, Internet zusammen? Was machen wir eigentlich mit dieser Rundfunkanstalt, in der wir hier so rumsitzen? Und wir sehr schnell gemerkt haben, dass man ganz viele unterschiedliche Szenarien argumentieren kann. Dass man sagen kann, wir könnten jetzt aus all dem, was wir so sehen, könnten wir einen Strategiepfad machen zu Ziel A. Aber auch einen zu B, auch einen zu C und zu D und beliebig viel. Und es war furchtbar unzufriedenstellend, weil wir keine Vorstellung davon hatten, was ist eigentlich das Szenario, auf das wir zugehen. Weil wir keine Idee davon hatten, in was für einer Welt soll das, was wir hier tun, eigentlich Sinn machen. Sodass ich lange bevor ich beraten habe, lange bevor ich Change-Projekte, Transformationsprojekte, Keynotes, was auch immer gemacht habe, mit dieser Frage konfrontiert war, wie eigentlich sieht diese Welt aus, für die wir das tun? Und dann bin ich bei dem Zukunftsforschungsinstitut eingestiegen, habe mich da eine Zeit lang um Wachstum und Geschäftsführung dieses Instituts gekümmert und dann da irgendwann mein eigenes rausgegründet. Das waren dann im Grunde alles nur Umsetzungsschritte dieser allerersten Frage. Wir brauchen diesen Orientierungspunkt. Und in der Regel ist nicht nur einer. In der Regel sind das mehrere Alternative. Die Zukunft ist ja offen, ist ja gestaltbar. Matthias hat es gesagt. Aber solange wir nicht diesen Horizont beschreiben können, da können wir immer vieles sagen. Da kann man auch mal sagen, die goldene Zukunft des Verbrennungsmotors liegt noch vor uns. Macht dann irgendwie auch Sinn, auch wenn es natürlich
keinen Sinn macht,
okay. Ist ja klar.
Matthias, wie war es bei dir?
Ja, interessant ist, dass ich kenne natürlich die Story von Michael und wir kennen uns wahnsinnig lange schon. Bei mir war es quasi andersherum. Bei mir war es wirklich zum Teil eine Frustration. Ich erzähle auch gleich ganz kurz, warum. Und zum Teil, ich wollte endlich was, ich sage jetzt mal bewusst, Cooles machen. Nämlich sagen können, welche Elefanten im Raum stehen. Warum war das anders bei mir? Ich habe tatsächlich mal irgendwann ganz klassisch bei einer Versicherung eine Ausbildung gemacht, Studium hinterher. Und dann immer so die Versicherung jetzt seit 30 Jahren begleitet. Das ist so mein Schwerpunktthema tatsächlich auch. Und wenn man mit Versicherungen zu tun hat, vor 30 Jahren haben alle gesagt, wir müssen mal mittelfristig überlegen, wie wir von Hostsystemen wegkommen. Haben sie bis heute weitestgehend nicht geschafft. 27, 28 Jahre danach. Ich war gerade gestern auf einer Konferenz, wo darüber gesprochen wurde, dass vor 27 Jahren angegangen wurde, eine Fusion von alten IT-Systemen und Neues draufzusetzen, das bis heute nicht umgesetzt wurde. Das heißt, es war eine hohe Frustration da zu sehen. Alle wissen, es ist eine andere Zukunft da. Alle wissen, wir müssten uns darauf vorbereiten. In diesem Fall eine sehr technische Vorbereitung. Und jetzt, wo plötzlich KI, und da kommen wir ja bestimmt nachher noch drauf, vor der Tür steht und uns von links und rechts überholt, da schreien alle, oh Gott, wir sind nicht bereit. Wir haben Kernsysteme nicht, wir haben alles Silo-Denken, wir haben also all das. Und deswegen habe ich vor ein paar Jahren, Michael und ich haben schon lange überlegt, ich war mal gerne bei Keynotes dabei und habe irgendwo was erzählt, mich entschieden, tatsächlich aus der Geschäftsführung von einem großen Softwarehaus für Versicherungen rauszugehen und die Seiten zu wechseln. Und es macht viel Spaß, so wie gestern auf einer großen Konferenz zu sein, wo der Präsident vom Gesamtverband der Versicherungswirtschaft dabei ist und ganz, ganz viele Vorstände, die ich alle aus der alten historischen Zeit her gut kenne, aber die zu challengen und auch mal andere Dinge anzusprechen und zu sagen, es ist schön, dass ihr sagt, das Glas ist nicht halb leer, sondern halb voll. Positives Denken super, aber bleibt trotzdem bitte realistisch. dramatisch. Da passiert gerade ganz, ganz viel und es nützt nichts, die Augen davor zu verschließen.
Würdet ihr sagen, die KI spielt euch letztlich direkt in die Hände? Ich meine, du sagtest es schon, Unternehmen stehen jetzt plötzlich vor diesem Punkt, wo sie sagen, Moment mal, jetzt muss es aber relativ schnell gehen. Ist es so?
In Teilen ja. Ich glaube, gesehen haben viele Unternehmen das schon lange. Ich glaube, der Mittelstand hat da tatsächlich einfach häufig Kapazitätsprobleme, diese Themen wirklich anzugehen. Das ist aber nochmal eine ganz andere Ebene. Trotzdem gesehen viele. Was gerade passiert ist, wir haben vor 2 Jahren ungefähr mit ChatGPT damals den großen Hype gehabt. Warum? Weil was neu war, massentauglich. Plötzlich haben es alle gesehen und kapiert, oh, da ist was wirklich Großes zugange. Was jetzt gerade passiert, mit jetzt meine ich wirklich gestern, vorgestern, die nächsten Tage, alle haben gedacht, mit der neuesten Version von ChatGPT 5, die vor ein paar Monaten rauskam, das gibt den nächsten großen Hype. Der war nicht da. Und jetzt sagen viele, es war nur ein Hype, jetzt kann man auch wieder langsam machen, man kann gucken. Es geht aber komplett an der Realität vorbei. Technisch gesehen überholen uns Agentensysteme, die für uns arbeiten können und KI-Themen auf allen Ebenen, überholen uns gerade mit echten, marktverändernden Zukunftsthemen, die auf allen Ebenen das durcheinanderwürfeln werden. Und darüber zu sprechen, also man muss keine Angst davor haben. Man muss einfach, glaube ich, an bestimmten Stellen auch noch nicht mal unbedingt viel Geld in die Hand nehmen, um KI für sich erlebbar zu machen. Man muss sein Mindset ändern. Das ist tatsächlich das. Man muss dem Elefanten ins Auge gucken und sagen, so, und jetzt gehe ich den an.
Wie oft sitzt ihr in Konferenzen oder mit Unternehmen oder zusammen und merkt, alle tun so, als hätten sie es verstanden? Und stimmt gar nicht.
Ständig. Ständig, ja. Ständig. Leider.
Du hast ja danach gefragt, ob diese Entwicklung und diese Dynamik, ob das eigentlich die Beschäftigung mit Zukunft einfacher macht. Und ich sehe das ganz ambivalent, weil oft erlebe ich solche Konferenzen und da stehen irgendwelche Menschen auf der Bühne und schreien das Publikum an. Ihr müsst jetzt, sonst geht ihr morgen unter und hier sind die 30 und das müssen. Und mein Instagram ist voll davon, mein LinkedIn ist voll davon. Nach allem, was wir sehen, löst das mindestens so viel Blockaden aus, wie es Leute dazu motiviert, irgendwie tatsächlich etwas zu tun. Angst ist ein wahnsinnig schlechter Ratgeber, wenn es darum geht, Zukunft zu gestalten. Und es nützt auch nichts, irgendwelchen unternehmerischen Persönlichkeiten, die sowieso 12 Stunden am Tag im Büro sitzen und dann abends um 80 die Frage stellen, so, und jetzt soll ich noch KI machen? Denen noch ein schlechtes Gewissen auf on top einzureden und zu sagen, jetzt mach mal, sonst bist du morgen tot. Das führt doch zu gar nichts. Eine Hälfte der Medaille. Die andere Hälfte derselben Medaille ist, da ist schon was Wahres dran. Weil wenn wir nichts tun, dann sind wir es wirklich morgen tot.
Bisher war so. Ja KI, was für ITler, jetzt bin ich das ja gar nicht.
Genau.
Also, wie kriegst du es an die anderen hin, das Management, das nicht in so IT-Denkweise verhaftet ist?
Ich würde da gerne kurz direkt einhaken, weil das, was du sagst, Michael, und das, was du jetzt fragst, Heike, das ist ja genau das Richtige. Wir müssen wegkommen, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, von dem Tool-Gedanken. KI wird als Tool verstanden. Man redet über ChatGPT, der eine oder andere redet vielleicht über so eine Software wie Perplexity, oder ich habe, dies sind die 30 Tools, die dir deinen Arbeitsalltag erleichtern. Das ist, gelinde gesagt, und in aller Deutlichkeit, die wir sagen können, Bullshit. Natürlich brauche ich am Ende auch bestimmte Tools, die Dinge für mich tun. Aber nur weil ich ein tolles Tool-Setup habe, habe ich KI nicht verstanden. Das ist auch so ein bisschen das, was wir ja versucht haben, in unserem Buch darzustellen. Deswegen heißt das auch AI first. Ganz bewusst nicht AI only, weil es eben nicht darum geht, möglichst viel KI-Tools einzusetzen, sondern es geht darum, einen Gedankenswitch hinzukriegen. Wie will ich mit KI zukünftig Prozesse, Organisationsentwicklung strukturell gestalten? Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Tools nachgelagert. Tools werden uns immer überholen. Ich kann zum Thema Tooling, kann ich das Beispiel, ich darf leider nicht sagen, bei welcher Versicherung, aber ich habe mit dem IT-Vorstand von einem sehr großen deutschen Versicherer vor 2 Wochen gesprochen, der sagt, die machen Scrum, kennt jeder, Entwicklungsgeschwindigkeit, normalerweise Standard, sagt man mal so 14 Tage, mal 3-4 Wochen. Die sind auf 5 Tage runter in der KI-Entwicklung. Warum? Weil die sagen, sie haben festgestellt, wenn sie 2 Wochen machen, dann hat das Team in der IT was entwickelt, was schon überhaupt nicht mehr up-to-date ist, weil die Außenentwicklung die längst und rechts überholt hat. Und das sagt genau das Richtige aus. Kümmert euch nicht darum, ob ihr tolle IT-Teams habt. Das ist alles nachgelagert. Das Erste ist einen anderen Blick auf dieses Thema, den Elefanten benennen und dann nach strukturellen Lösungen ansetzen suchen. Die Technik, die kriegst du immer gelöst auf die eine oder andere Art und Weise. Aber nur Technik im Vordergrund, das ist das Größte, was man im Moment, glaube ich, falsch machen kann.
Du sagst Geschwindigkeit. Das habe ich auch hier auf meiner Liste. Geschwindigkeit, das Leben auf der Überholspur. Wenn sich alle auf die Überholspur begeben, dann wird's aber auch ganz schön eng dort. Also, möglicherweise werden dann vielleicht nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. Was würdest du sagen? Ist die Überholspur vielleicht das eine, aber es gibt noch was anderes dazu?
Ja, eigentlich ist mein, was ich gerade eben erklärt habe, soll eigentlich ein Appell sein, bei aller Geschwindigkeit, die KI gerade hat, und die ist da, einen Gang zurückzuschalten, also Panik oder vermeintliche Panik, ich bin nicht schnell genug, ich kann nicht schnell genug mich transformieren, ich kann nicht mithalten, ist kein guter Ratgeber. An der Stelle wirklich bewusst einen Gang zurückschalten und sagen, lass die KI-Entwicklung, das ist eine Tool-Entwicklung, ruhig schnell draußen vorbeilaufen. Back to the roots, Basics. Was heißt das für mich in der Struktur? Was heißt das für mich als Organisation? Vom kleinen Mittelständler mit 2, 3 Mitarbeitern. Wie kann ich das machen? In Netzwerken denken. Ich muss nicht alles alleine können. Bis hin zum großen Unternehmen. Versicherung, mein Schwerpunkt natürlich mit, weiß ich nicht, 10, 20, 30, 40.000 Mitarbeitern, die wir in Deutschland haben.
Ich würde da gerne noch einen Gedanken ergänzen. Ja. Ich glaube, wir merken, dass dieses Bild nicht mehr greift, weil du fragtest, ist die Überholspur zu voll?
Ja.
Ich glaube, wir reden nicht mehr über dieses Autobahnbild. Und deswegen glaube ich auch nicht, leichter Widerspruch zu Matthias, dass es darum geht, einen Gang zurückzuschalten. Das hieß ja immer noch, wir messen uns irgendwie an irgendwelchen externen Maßstäben oder Ähnlichem. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, kriegen wir es hin, heute etwas in unserer eigenen Organisation zu tun? Das ist die Frage. Lass die anderen doch machen.
Okay, also ich gehe durch mein Unternehmen, guck mir das an,
ja,
und denke, okay, da ist das Marketing, da ist, was weiß ich, der Vertrieb, ich habe die Produktion, mhm, und fange in irgendeiner Abteilung an. Ist es so?
Also idealerweise in allen. Und du würdest auch gar nicht rumlaufen und sagen, ich fange jetzt an oder erkläre der Produktion, wie sie das besser machen kann. Das macht die Produktion im Zweifel selber. Also ganz,
das war nur bildlich
jetzt. Ja, selbstverständlich.
Ich möchte nicht irgendwie alle Abteilungen durchgehen, auf keinen Fall.
Naja, wir begegnen solche Fantasien. Deswegen ist es hilfreich, das nochmal deutlich zu sagen, das wäre jetzt nicht das Bild. Es gibt nicht den KI-Superkiller, der durch die Reihen läuft, so im Sinne des Beraterzerrbilds und allen sagt, wie es jetzt geht. Das wäre Quatsch mit Soße. Zwei sehr einfache gedankliche Übungen kann jede von uns tun. Das eine wäre, ich treibe mein Team zusammen und sage, wir schreiben mal die 10 Sachen auf, die wirklich nerven, die wirklich ein Pain sind, die uns überdurchschnittlich viel Arbeit machen, wenig bringen, fehleranfällig sind, auf die keiner Bock hat, für die sich keiner freiwillig meldet. Die schreiben wir mal auf. Unter den 10 finden wir garantiert 6, die können wir mit KI machen. Schon habe ich kein Akzeptanzproblem, schon habe ich kein Realisierungsproblem, weil dafür eine KI-Lösung zu finden, da sind alle mit dabei. Das ist sozusagen die betriebsinterne Sichtweise. Kann jeder Mensch in Verantwortung heute tun. Brauche ich keine weitere Vorbereitung dafür. Und ich sammle auch noch Punkte in meinem Team. Also besser geht's ja gar nicht. Und die zweite, und das haben wir im Buch beschrieben, ist mehr die Perspektive dessen, des unternehmerischen Denkens, sich die Frage zu stellen, wenn ich ein Unternehmen wie mein eigenes noch einmal völlig auf der grünen Wiese neu erfinden würde, mit den Mitteln der künstlichen Intelligenz, eben nicht als praktisches Handwerkszeug, sondern dort anzufangen, AI first, von den Möglichkeiten der KI herzukommen und zu sagen, und damit mache ich dasselbe nochmal. Ich werde das nicht AI only machen können, ich werde also hier und da natürlich menschliche Kompetenz, Kreativität etc. pp. Brauchen, aber von dort her zu kommen, dann komme ich in 100% der Fälle zu einem erweiterten, modifizierten Geschäftsmodell, ich komme zu einem anderen Organisations- und Strukturmodell, ich komme zu erheblich größeren Umsatzmöglichkeiten bei erheblich verringerten Kosten.
Okay, wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Weil das klingt jetzt sehr, sehr theoretisch. Gib mir ein Beispiel. Also, wie würdet ihr eure Firma, wenn sie nicht bestünde, wie würdest du denn anfangen? Mit welchem Tool? Entschuldigung, wenn ich Tool sage, darf ich jetzt?
Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja? Wir haben in dem Buch ein sehr, also findet sich vorne und hinten. Das ist sozusagen die Klammer des Buches. Vorne findet ein sehr einfacher Prompt. Schmeiß den da rein und gründe dein Unternehmen neu. Diskutier das mit dem digitalen Kollegen. Wir haben für uns selber eine der zahlreichen Formen, wie wir mit Menschen arbeiten, ist auch Podcast. Selbstverständlich haben wir das für uns selber auch ausprobiert. Und ein Weg, auf den wir gekommen sind, war zu sagen, naja, also ihr könntet ja auch eigentlich eine Podcast-Agentur gründen, die zusätzlich zu all dem, was ihr tut, und die könnte folgende Prozesse und folgendes Marketing und so weiter haben. Und die haben wir gegründet. Und es ist mit Sicherheit nicht das letzte Projekt, was aus diesem herausgekommen ist. Da wären wir ohne den Anstoß dieses Buches sicher nicht drauf gekommen.
Garantiert nicht.
Ich habe letzte Woche erst mit einem der ersten Leser des Buches gesprochen, der sagte, ja, ich hab hier so eine Männer-Community gegründet, weil ihr habt doch gesagt, wir müssen jetzt gründen. Also ich habe das gegründet. Also wir hatten vor 2 Tagen einen Kooperationspartner zu Gast, der genau uns dasselbe erzählt hat und der an demselben arbeitet. Der Witz ist ja, das passiert ja eh. Es gibt keine Möglichkeit, sich davor zu schützen, dass jemand kommt und mein Unternehmen nachbaut auf der grünen Wiese daneben. Ich kann das nicht verhindern. Ich kann es nur selber tun. Ich kann es nur selber schneller tun. Und das ist ein Stück weit unseres Impulses zu sagen, nutzen wir doch dieses Potenzial. Ich bin dir für die Rückfrage total dankbar. Das ist natürlich im ersten Schritt eine gedankliche Übung und insofern theoretisch. Aber das ist jetzt kein theoretisch abgehobenes Zeug, sondern es geht darum, das ganz praktisch zu machen und mit 2 Zetteln anzufangen.
Vielleicht kurze Ergänzung, auch gestern wieder aus unserer Vortragsreihe. Genau das hat ein deutscher Versicherer gerade gemacht. Der hat tatsächlich gesagt, wir sind an demselben Dilemma wie alle anderen. Wir haben alte Systeme, wir haben alte Strukturen. Wir müssen aber uns modernisieren, wir müssen AI-ready sein. Was tun wir? Und die haben vor 1,5 Jahren gesagt, als das Ganze mit ChatGPT aufkam, okay, jetzt wird uns was hier, steht was vor der Tür. Das können wir nicht überblicken, aber es wird was verändern. Und die haben genau das gemacht. Die haben auf der grünen Wiese ihr Unternehmen sozusagen nachgebaut mit verschlankten Prozessen, die Mitarbeiter in den Struktur mit eingebaut, soweit die KI gesagt hat, das macht Sinn oder nicht. Dadurch auch Prozesse komplett verschlankt und in anderen Bereichen, wo es um Kreativität, nämlich in der Produktentwicklung geht, bei denen für neue herausfordernde Versicherungsprodukte, da haben sie dafür mehr Manpower reingesteckt, KI unterstützt, haben kein Thema mit Datenmigration, haben kein Thema mit alten Silos, fangen damit sukzessive jetzt an und bauen das aus. Heißt, dass das Alte ist weg, aber das heißt, bevor es jemand anders macht und mit so einer Idee auf die grüne Wiese geht und loslegt, haben sie es selber gemacht und bauen jetzt nach und nach ihren Altbetrieb um in diese Strukturen rein. Und das hat mich tatsächlich beeindruckt gestern, dass das ist live. Die haben vor 2 oder 3 Wochen hat er gesagt, die ersten Produkte damit live gemacht.
Mhm. Wie gelingt es, die Mitarbeiter mitzunehmen? Weil da sind natürlich Vorbehalte da, auch Ängste, ja. Ängste möglicherweise, mein Arbeitsplatz ist nachher nicht mehr da, ich kann meine Projekte nicht mehr machen oder ich werde vor irgendwelche Herausforderungen gestellt, denen ich meine, nicht gewachsen zu sein. Wie mache ich das?
Das ist eine der spannendsten Fragen tatsächlich, weil diese Ängste, die muss man als Change-Prozess, natürlich muss ich das ernst nehmen, muss das mitnehmen. Auch da ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass wir zumindest aus unserer Zukunftsforschersicht heraus den Elefanten ganz klar benennen können. Also ich habe in großen Betrieben Betriebsräte mit dabei, die aussagen, was geht. Und ich muss Fortbildung anbieten und ich muss Transparenz anbieten. Das ist alles, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden, das ist sowieso da. Es gilt aber eigentlich eine Sache, die wir gerade eben im Firmenkontext gesagt haben. Es wird eh kommen. Und der schöne Satz, und ich darf ihn, glaube ich, verwenden.
Klar. Wenn du ihn jetzt nicht sagst, sage ich ihn.
Also genau. Bitte. Nicht die KI nimmt Arbeitsplätze weg. Also Ausnahmen wie immer. Aber im Großen nimmt nicht die KI Arbeitsplätze weg. Aber wenn der einzelne Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin sich nicht mit KI-Themen beschäftigt, wird ein anderer Mensch herkommen und den Arbeitsplatz übernehmen. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Es ist nicht die KI, die es wegnimmt, sondern es wird einen Wechsel geben zwischen Menschen, die sich mit KI beschäftigen, sich darauf einlassen und offen sind, das zu erlernen. Keiner kann es von jetzt auf gleich. Und denen, die sich verweigern. Und ich glaube, diese Verweigerungshaltung, das darf man auch in aller Deutlichkeit sagen, die wird dafür sorgen, dass man mittelfristig vielleicht Gefahr läuft, nicht mehr im Arbeitsmarkt an den Stellen, wo man heute wirksam ist, wirksam zu sein.
Ich glaube, dass ihr dieses durchgespielt habt mit Unternehmen oder auch ohne Unternehmen, mit eurem eigenen Unternehmen. Die Frage ist, das würden ja alle Unternehmen ganz gerne wissen, irgendwie, welche Prozesse sind denn krass überflüssig? Also ich denke jetzt mal so an Konferenzen, die man hat und wo man sitzt und Zeit verbringt und am Ende irgendwie kommt kein Ergebnis raus. Aber das ist sicherlich nicht der einzige Punkt. Also wo würdet ihr, egal bei welchen Unternehmen, schon mal auf den Kopf zusagen können, da könnt ihr sparen.
Es geht immer, also der erste Kandidat ist immer der Umgang mit Daten. Wir alle kennen zahllose Positionen in großen wie kleinen Organisationen, deren wesentlicher Sinn darin besteht, Daten per Hand aus einer Welt in eine andere zu übertragen oder Daten zu interpretieren oder aus Daten Muster zu erkennen und daraus etwas zu machen. Wer das mal erfunden hat, gut, lange konnten wir es nicht anders, Aber das ist ja auch wirklich keine befriedigende, sinnvolle menschliche Tätigkeit. Also daran hängt auch nicht unser Menschenbild, dass wir sowas besonders gut können. Daten aus Excel in PowerPoint per Hand, um es mal zuzuspitzen. Ne? Aber sowas passiert jeden Tag in x Unternehmen. Das ist immer der erste Kandidat, den ich sofort nennen würde.
Also der typische Verwaltungsakt, ich reiche ein ausgedrucktes Formular ein, irgendjemand schreibt es ab und gibt es dort in die...
Schickt es per E-Mail zum Nächsten, der druckt es aus, stempelt es, scannt es dann wieder ein. Genau. Zwischendurch geht es auch noch per Fax.
Das ist die Behörde, aber schlimm ist es auch bei Unternehmen.
Wir kennen das aus Behörden wie aus Unternehmen auch. Also ich meine, sowas ist wirklich nicht auf Behörden beschränkt. Alles, was mit Daten zu tun hat, ist immer einer der ersten Kandidaten. Und das kann im Zweifel sein, die Dienstplangestaltung des Krankenhauses ist Umgang mit Daten.
Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Wir haben auch ein Buch da stehen als eins der Beispiele Wieler Altenpflege. Touren- und Routenplanung. Das ist ein Graus wie Schichtplanung in großen Betrieben. Da wird einer krank, da muss einer oben, dann kann der wieder nicht. Da sitzen Menschen Stunden über Stunden an etwas, wo sie überhaupt gar keine Lust drauf haben, um solche Planungsgeschichten zu machen. Das macht die KI heute schon. Jetzt reden wir wirklich nur über das, was da ist. Das kann ich heute schon prozessual so gestalten, dass das vollautomatisch läuft. Jemand meldet sich in der Personalabteilung krank. Ohne, dass darüber irgendwelche persönlichen Daten weitergehen, landet das in einem Tool. Die gesamte Planung wird übergenommen, die Informationskette dahinter. Da muss heute kein Mensch mehr dran sitzen. Und meistens sind die Menschen auch froh drüber, weil das ist genau die Tätigkeit, auf die keiner Lust hat. Die wollen ja eigentlich was ganz anderes machen. Ich würde aber neben den Daten tatsächlich einen zweiten großen Bereich nennen. Und zwar alles das, was heute im Sinne von, ohne dass da irgendwie groß drüber nachgedacht werden muss, also Konferenzbuchung, nicht die Konferenzdurchführung. Ich muss irgendwo wirklich mal hinfahren. Also Reisebuchung der MitarbeiterInnen im Unternehmen. Dafür habe ich früher riesige Abteilungen teilweise gehabt oder externe eingestellt als Servicedienstleister, die für mich die ganzen Buchungen machen für Großunternehmen. Das kann ich heute schon mit, nennt sich Agentic AI, einfach wie so ein Agentensystem. Der klickt für mich durch, der bucht, der macht das, die Schritte sehen wir gerade mit Anbietern wie Perplexity, aber alle anderen kommen ja jetzt gerade nach und nach um die Ecke rum. Also das ist auch nicht mehr schwierig. Und trotzdem würde ich gerne einen Punkt noch mit reinhängen. Die Fragestellung würde ich trotzdem noch davor nehmen. Also wir reden jetzt schon wieder über punktuelle Lösungen, wo kann ich schnell was machen. Das ist auch immer richtig. Aber die große Frage ist ja, was will ich organisationsseitig in der Struktur zum Beispiel ändern, verschlanken, wenn ich eh an Prozesse rangehe? Was kann ich vielleicht auch in Entscheidungsfindung, und da müssen wir uns auch mit anfreunden, an eine KI übergeben? Weil wenn eine KI eins kann, das habe ich in einem White Paper vor ein paar Monaten mal sehr provokant reingeschrieben, weiß ich auch, der erste Mensch eines Unternehmens, der durch eine KI ersetzt werden kann, ist der Vorstandsvorsitzende oder Geschäftsführer. Weil wenn der seinen Job ernst nimmt, und davon gehe ich mal aus, dass sie es alle machen, dann ist der ja nicht operativ tätig, sondern rein strategisch auf Basis von Daten, von Vorlagen, von dem, was er aus dem Haus kriegt. KI steckt heute schon jeden, wirklich absolut jeden noch so guten Menschen, Koryphäe, bei solchen Entscheidungsfindungen in die Tasche.
Okay, das bedeutet, wir können uns die ganzen Konferenzen sparen, wo jeder sagt, irgendwie, ich finde dies, ich finde das. Wir geben die Daten ein und lassen die KI entscheiden.
Möglicherweise können wir uns nicht alle Konferenzen sparen, machen aber damit andere Dinge. Denn ein Thema, was im Zuge dieser technologischen Revolution, anders kann man das gar nicht anders nennen, eine ganz neue und eminent wichtige Bedeutung bekommt, ist das Thema der Kollaboration und Kooperation. Niemand, großes oder kleines Unternehmen, kann das alleine, was wir gerade tun, was wir gerade vor uns haben. Es wird immer darum gehen, zu gucken, wie kann ich mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Branchen, mit denen ich zum Beispiel im selben Ort ansässig bin, aber wie kann ich auch mit meinen härtesten Wettbewerbern aus derselben Branche sinnvoll und intelligent zusammenarbeiten. Insofern, für die klassische Konferenz muss niemand irgendwo mehr hin, das glaube ich, da sind wir ganz nah beieinander. Aber Zusammenarbeit, Austausch, Vertrauen schaffen, Bande knüpfen und zu sagen, was tun wir eigentlich zusammen, wird umso wichtiger. Ich würde gerne in unsere kleine Reihe, wir haben über Daten gesprochen, du hast Strategie dazu getan als zweiten Punkt, ich würde gerne noch einen dritten Punkt dazu tun, wenn ich darf. Und das ist der Punkt der Kommunikation. Überall intern, wie umso mehr auch extern, werden wir in naher Zukunft es damit zu tun haben, dass wir nicht mehr direkt mit Kunden reden, sondern Kunden ihre intelligenten Assistenzsysteme auf uns als Anbieter hetzen, um es mal plastisch
negativ
zu sagen.
Naja, genau.
Das wird vielfach so empfunden werden.
Genau.
Simpelstes Beispiel, aber daran kann man es immer gut erläutern. Wenn ich als Kunde irgendwo hinreisen will, dann frage ich heute Booking.com, weil es mir zu doof ist, alle Hotels in München anzurufen, nur weil ich mal 2 Tage in München sein. Das federt nur meine Bequemlichkeit ab. Künftig weiß mein intelligenter persönlicher Mobilitätsassistent das. Für den ist Menge kein relevantes Kriterium mehr. Das heißt, der ruft tatsächlich alle Hotels in München an und fragt nach Verfügbarkeit, fragt nach dem Preis, aber auch nach der Farbe des Teppichs, nach der Größe des Zimmers, des Tempos, des WLANs und im Zweifel auch der Güte des Whiskys an der Bar und verhandelt die AGB im Einzelnen nach. Antwort bitte in 3 Sekunden. Und wenn das Hotel nicht antworten kann, dann rufen wir halt nicht mehr an, dann wird es digital unsichtbar. Dann kann es tun, was es will, aber das Geschäft ist im Grunde stark limitiert und eingeschränkt. Das heißt, was macht das Hotel, wenn auf einmal jeder, der plant, eventuell dahin zu kommen, überall anruft? Es muss mit einer unfassbar großen Menge an Kommunikationsvorgängen umgehen. Das heißt, es macht genau dasselbe. Es setzt Assistenzsysteme, intelligente, ein und mandatiert sie, Entscheidungen zu treffen. Die Kommunikation zwischen 2 intelligenten Assistenzsystemen ist das, was wir in naher Zukunft persönliche Kommunikation nennen.
Aber bislang ist es ja so, dass diese sogenannten Systeme dir immer extremst dumme Antworten geben. Meistens funktioniert es noch nicht so gut. Also Frage an irgendeinen Chatbot, ja, du hast ein Problem, wir kennen das Problem alle. Da wird man dann weitergeleitet, die 3. Frage, dann landet man bei der 4. Frage wieder bei der 1. Frage. Das Problem ist nicht gelöst, sie hatten nämlich auch keine Lösung dazu. Es ist irgendwas zu Spezielles, es funktioniert nicht.
Und wird es jetzt besser, sind wir genau da, worüber wir am Anfang geredet haben. Wenn wir die Zukunft mit auf der Basis unserer Erfahrungen aus Vergangenheit und Gegenwart beurteilen, dann kommen wir zu einem Bild von Zukunft. Und das ist in diesem Fall völlig schlüssig hergeleitet. So doll ist das jetzt mit den Chatbots auch nicht. Wenn wir mit denen reden, die die Technologien entwickeln und die Menschen wie uns durchaus auch mal sehr deutlich hinter die Kulissen schauen können lassen, weil Menschen dann doch auch gerne über das reden, was sie so tun, dann kommen wir zu einem völlig anderen Bild. Ich gebe dir Brief und Siegel, wir können uns hier einen Wecker stellen und in 5 Jahren gucken wir nochmal drauf.
Okay,
in 5 Jahren
wäre die Frage gewesen, wie lange
dauert
das?
Ja? Normal sein, dass Menschen eine Hotline anrufen und sagen, kann ich bitte mit dem Computer sprechen? Ich möchte nämlich mein Problem lösen.
Bevor wir in die Zukunft gucken, und die ist gar nicht so weit, höre ich jetzt gerade, hätte ich trotzdem noch mal ganz gerne eine Frage gestellt, wie sieht es mit der Produktion aus? Das war nämlich ein Punkt, über den wir, als wir uns kennengelernt haben, Matthias, gesprochen haben. Du hast mir unglaubliche Dinge erzählt, wie ein Roboter ein Dach deckt, wie ein Zimmer komplett von selbst gestrichen wird. Und ich war so fasziniert, dass ich gesagt habe, du musst unbedingt in diesen Podcast kommen, wir müssen darüber reden. Also wie sieht es mit der Produktion aus?
Das ist ein entscheidender Punkt. Wir reden immer von KI oder AI. Eigentlich müssen wir von intelligenten Systemen reden. Und die sind nachher ein Netzwerk aus verschiedenen Dingen. Das heißt, zum einen habe ich meine KI, dann habe ich, sag mal, bewusst die intelligenten Assistenten, die zum Teil darauf basieren, zum Teil auf anderen Eingaben agieren. Wir haben aber auch die Robotertechnik, die sich immer weiterentwickelt. Und da sieht man zum Teil ein paar Sachen mal im Fernsehen, das wird ein bisschen gehypt. Und das, was überhaupt gar keiner mitkriegt, Japan zum Beispiel, hat mittlerweile 63% der Pflegeaufgaben, also das Umlagern von Patientinnen und Patienten, auf Roboter umgelegt. 63%, aktuelle Studie. Warum? Weil sie Pflegeroboter haben. Das kommt verlangsamt nach Deutschland. Den Dachdecker-Roboter, der die Standardaufgaben Schindeln austauschen, neue Schindeln reinpacken kann. Wir beschreiben im Buch, haben auch ein ganz konkretes Beispiel, kann man die Leute auch anrufen. Ein Malermeister, der aus der Not heraus, weil er nicht mehr genügend Menschen gefunden hat, die in den Malereijob rein wollten, mit im Netzwerk einem Partner zusammen, einen Malroboter, der nicht sprüht, das möchte ich hier in aller Deutlichkeit sagen, aber so per Sprühauftrag, das gibt es ja schon lange und auch in der Industrie, sondern wirklich streicht, malt, der in dem Raum langläuft und den Raum streicht. Und das sind nur ganz wenige kleine Beispiele.
Also er rollt mehr, als dass er läuft, genau. Das muss man ehrlicherweise dazu sagen.
Also das ist, man muss keine Vermenschlichung, das vielleicht noch, es geht nicht um die Vermenschlichung eines Roboters, sondern es geht darum, Roboter funktional für bestimmte Aufgaben. Und natürlich naheliegend die, wo ich entweder keinen Menschen finde, die es machen wollen, oder Aufgaben, für die ich keine Lust habe, es zu machen, die mir zu mühsam sind, werden sehr, sehr früh dabei sein, das zu machen. Aber die Technik in der Geschwindigkeit, in der sich diese Systeme die funktional da sind, in Verbindung mit der Möglichkeit der Steuerung von intelligenten Systemen als Unterstützung für den Menschen an der Stelle. So muss man es, glaube ich, im Gesamtbild sehen.
Also genau, wir haben alle diesen Saugroboter schon zu Hause stehen, ja, oder jeder, der vielleicht den Rasen mäht, kennt das zumindest, den Rasenmäher. Jetzt hatte tatsächlich eine Bekannte mir erzählt, sie hätte einen Haushaltsroboter bestellt. Also der kann offensichtlich auch den Geschirrspüler ein- und ausräumen, mhm, und kochen. Also das klingt irgendwie sehr verlockend. Vielleicht, ja, weiß ich nicht. Also sie hat ihn noch nicht, irgendwie insofern kann ich nicht berichten. Aber nichtsdestotrotz, es geht weiter. Das ist jetzt vielleicht für den privaten Gebrauch. Aber in Unternehmen lässt sich da ja unglaublich vieles denken.
Ein Gedanke nur. Wenn wir uns eine beliebige Produktionsstrecke vorstellen, klassische Halle, nach bisheriger Logik braucht es hochbezahlte Menschen, die sich überlegen, wie funktioniert der ganze Prozess. Und wir bestimmen ihn. Gütesiegel, wir bestimmen ihn möglichst präzise und im Detail, geben wir vor, was passiert. Sobald ich anfange, aus der Sicht intelligenter Systeme zu denken, kann ich das umkehren. Und auf einmal ist das Werkstück das, was sagt, ich brauche übrigens als nächstes folgende Maschine. Und mit dem anderen Werkstück verhandelt und sagt, wenn du mich vorlässt, dann ist das was Gutes, weil ich habe den größeren Zeitdruck, fertig zu werden als du. Bei dir ist das egal, du kannst hier noch, mach du noch mal eine Extrakurve. Und dann kommt der Dritte und sagt, ich bin aber noch drängender, ich buche mal die Produktionskapazität in der Konkurrenzfabrik über die Straße und organisiere mir den Transfer dahin. Und auf einmal komme ich zu völlig anderen Verhältnissen, gerade da in der Produktion, wo es wirklich handfest ist, wo es Krach macht und stinkt und Späne und also wirklich sinnlich wird. Das Potenzial denken wir, glaube ich, in manchen großen Kontexten schon, in der Forschung ohnehin, aber gerade da, wo es interessant ist, also größerer Mittelstand, da ist das, glaube ich, in Teilen noch Science Fiction, in Teilen ist das angstbesetzt, in Teilen sind wir bei genau diesen Bedrohungsthemen, über die wir geredet haben. Dabei könnten wir doch heute anfangen. Dieser Malermeister, von dem Matthias gesprochen hat, der hat 7 Mitarbeiter. Das ist kein IT-Freak, das ist ein Malermeister. Und der hat einen Roboter und mit dem Roboter geht er irgendwo hin und der Roboter streicht ein paar hundert Quadratmeter Wand, während er irgendwie die Ränder und die Türen drumherum macht.
Genau,
wir haben das, kann jeder, will ich damit sagen.
Über Ressourcen gesprochen, wir meinen Mitarbeiter, wir meinen Zeit, aber wir sollten vielleicht ganz zum Schluss nochmal über eine sprechen, das sind tatsächlich diese Ressourcen, Umweltprodukte, die wir brauchen. Also ist das integriert in diese Prozesse?
Ja, also ich weiß, glaube ich, ganz genau, Michael, was du jetzt sagen würdest. Ich würde gerne versuchen, dir eine Brücke zu bauen mit etwas, was mir vorhin einen Tick zu kurz kommt, aber da auch drauf einzahlt. Wir haben den Mittelstand, der, wo das Produktionsthema ist, und wir haben gerade die großen Firmen, Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister im weitesten Sinne, aber auch Handelsunternehmen, die dieses Thema mit der Kommunikation, das muss ich unbedingt nochmal aufgreifen, Kommunikation unterschätzen. Warum? Weil alle gucken und sagen, ja, meine Kunden, die wollen mit einem Menschen reden. Und deswegen brauche ich das. Das wird nicht in 5 Jahren oder in 10 Jahren weg sein. Das wird in 1-2 Jahren soweit sein, dass zwar immer noch bei bestimmten Sachen stimmt, aber eben nicht mehr in einer breiten Masse. Das, was wir heute an Vergleichsportalen haben oder irgendetwas, um mal eben schnell was zu sehen, wird alles wegfallen. Warum? Weil mein persönlicher Assistent, den ich mit meinem Handy in der Hosentasche habe, der genau weiß, was ich will, eben direkt in die Kommunikation geht. Und um das Stichwort reinzubringen für alle, die uns hören, die ein bisschen wissen, wie sowas funktioniert, alle reden über SEO, Search Engine Optimization, wo ich sage, was muss auf meiner Webseite sein, damit man mich findet. Das wird zukünftig SEO in der Form nicht mehr geben, sondern das ist ein Agent Optimization. Das heißt, der Agent guckt auf ganz Ebene und der guckt zum Beispiel auch auf Nachhaltigkeit. Der kann, was ist denn mein Wertesystem? Was ist meine ethische Aussage? Was sind meine Nachhaltigkeitsberichte? Alles, was ein normaler Mensch nicht guckt, das testet der alles gegeneinander. Und das sind 2 Ebenen, die ganz wichtig sind. Das eine, ich werde gläserner als Unternehmen. Das muss mir einfach bewusst sein, was gut ist aus meiner Sicht. Und auch eine Riesenchance bietet eben, sich damit nach außen zu zeigen. Ich will das auch. Oder ich werde verschwinden, weil die, die diese Agentenoptimierung nicht machen und damit auch ihre Daten lesbar, also nicht visuell lesbar auf der Webseite, sondern technisch lesbar ins Netz stellen, die werden nicht mehr auftauchen. Und ich prognostiziere, wir werden in den nächsten 2 Jahren das ein oder andere komplett neue Unternehmen oder vielleicht auch langjährig, aber kleine Unternehmen plötzlich im Markt feststellen. Nicht, weil die plötzlich irgendwas viel, viel besser können als andere, aber weil die sichtbar werden und beim Marketing zum Beispiel dadurch auch eine gewisse Relevanz verlieren wird. Weil nicht nur das visuelle Marketing das Wichtige ist, sondern kann mein Agent, den ich als Privatmensch oder als auch Business-to-Business, wir haben mit einem großen Münchner Automobilhersteller und einem großen Zulieferer gesprochen, auch da wird der Austausch sein, viel schneller, viel einfacher. Und das hat sehr viel mit Nachhaltigkeit auch am Ende zu tun. Also sowohl die Transparenzseite als auch Ressourcen nicht zu verschwenden. War doch eine längere Brücke, aber ich übergebe nochmal.
Zwischenfrage, dann kommt die Brücke.
Ja.
Also kann es aber durchaus sein, irgendwie, dass ich mein Unternehmen dann nicht mehr wiedererkenne, ja, dass mein Agent das komplett umgebaut hat in eine sehr effiziente Weise, wie ich das aber vielleicht gar nicht möchte?
Also ja, theoretisch, aber die Frage ist ja, was gebe ich mit? Also wenn ich mit einem Agenten, auch bei mir intern als Gegenkommunikation rede, die KI-Systeme, und wir reden mal alle von ChatGPT und Perplexity und Google, das sind Large-Language-Modelle, wo ich in eine Interaktion gehe, die werden sichtbar. Das KI dahinter ist eigentlich ein ganz viel komplexeres und ein anderes Gebilde. Und die kann ich füttern, denen kann ich meine Werte mitgeben, meine ethischen Grundlagen, meine, auch wofür stehe ich als Unternehmen. Und ich glaube, auch das wird noch viel wichtiger. Weil wenn ich abfrage, ich möchte mir irgendwas Neues kaufen, kann ich heute zu all den großen Anbietern gehen oder zu Amazon auf die Seite oder ich gehe zu irgendwelchen reinen Versandanbietern. Zukünftig guckt mein Agent da rein und sagt, wo ist es denn wirklich nachhaltig? Also nicht nur, wer hat es auf seiner Seite stehen, dass er keine Kinderarbeit mehr macht und faire Löhne bezahlt. Der Agent kann gucken in Bangalore, was ist denn das für eine Fabrik, und kriegt da Daten raus. Und wenn er keine kriegt, dann macht er ein Downrating und sagt, der ist nicht transparent. Und das ist eine Verschiebung, das passiert ja in Sekunden zukünftig. Das kann man als Mensch natürlich auch theoretisch machen, aber das ist denn heute investigativer Journalismus. Man müsste ganz viel hinreisen, man müsste gucken. Das macht der Agent da. Und wenn er die Infos nicht kriegt, bin ich nicht transparent.
Michael.
Also, du hast gefragt, kann es sein, dass ein Unternehmen dabei rauskommt, was ganz anders aussieht? Ja. Das finde ich ja erstmal aus einer unternehmerischen Perspektive eine sehr positive Herangehensweise. Wir wollen doch die Entwicklung. Und wir sind doch, jedenfalls verstehe ich Unternehmertum so, getrieben von der Idee, dass da noch was geht. Wir bekommen hier die Möglichkeit, ganz neue Dinge zu erschließen. Möglicherweise wohnt ihm auch so eine gewisse Irritation inne, dass da durchaus ein Unternehmen dabei rauskommt, was ich mir noch nicht habe vorstellen können. Super. Auf einmal erschließe ich mir Bereiche, die bin ich bislang gar nicht gekommen. Ist doch toll. Möglicherweise kommen da auch Unternehmen dabei raus, die ich nicht mag. Ja, deswegen sprachen wir vorhin davon, mit dem Blatt Papier und ganz praktisch anzufangen, weil es darum geht, unterschiedliche Szenarien zu entwickeln und sich dann für einzelne zu entscheiden. Und da sind hoffentlich auch welche dabei, die ich nicht mag, weil dann habe ich eine Auswahlmöglichkeit. Also auch das muss uns gar nicht schrecken.
Lass uns zum Schluss. Du sagtest, in 5 Jahren werden wir die Welt nicht wiedererkennen. Also wie lange dauert das tatsächlich und wie sieht denn diese Welt dann in 5 Jahren aus? Ihr seid die Zukunftsforscher.
Wir sind die Zukunftsforscher. Ja, genau. Das war jetzt die verklausulierte Frage nach der Glaskugel, ne? Welche Zukunft ist realistisch? Die Frage kriegen wir andauernd gestellt. Unsere Antwort ist immer die gleiche. Es ist diejenige Zukunft realistisch, die wir realisieren. Also es geht ja nicht nur um die Möglichkeiten, es geht auch um die Frage, was tun wir dann? Alles das, was wir heute beschrieben haben, eine aktive Rolle digitaler, intelligenter Systeme mit Körper, Robotik oder ohne Körper, wie wir es von ChatGPT und sonst wie kennen, eben unseren Alltag, auch den unternehmerischen Alltag auf allen Ebenen prägen werden. Dafür müssen wir keine 5 Jahre warten. Das ist in vielen Unternehmen heute schon so und da, wo es nicht heute der Fall ist, ist es sehr bald so. Ich bin nicht müde zu sagen, wer heute noch nicht dieses Thema in seiner Organisation adressiert hat, es ist nicht egal, ob ich das in Wochen oder Monaten anfange, weil nur Wochen ist die richtige Antwort. Wir unterschätzen das Tempo. Die Allpräsenz digitaler Agenten und Kommunikationssysteme im Alltag sind alles Themen innerhalb der 20er Jahre. Wir haben nicht das eine Bild. Das wäre vermessen, glaube ich, zu sagen. Und übrigens jetzt nach, ich weiß nicht, wie lange reden wir im Gespräch, holen wir den Zettel raus und da steht alles drauf. Da würdest du zu Recht die Stirn in Falten legen und sagen, das kommt mir jetzt ein bisschen komisch vor. Aber es lohnt sich, nahezu jede unternehmerische Selbstverständlichkeit, die wir immer so voraussetzen, auf den Prüfstein zu legen und zu sagen, was passiert eigentlich, wenn wir diese unternehmerische Selbstverständlichkeit an den Möglichkeiten der KI heute und morgen messen? Und da kommt etwas vollständig anderes dabei raus. Und so wie wir vor der industriellen Revolution, wir kommen beide aus dem Norden, entschuldige die maritimen Bilder, Menschen haben sinnvolle Tätigkeiten erbracht und Mehlsäcke im Hafen geschleppt, weil wir es nicht anders konnten. Machen die schon lange nicht mehr. Und wir sind froh drum, weil das ist keine besondere menschliche Kompetenz, Mehlsäcke schleppen zu müssen. Und im übertragenen Sinne werden wir auch ganz viele Dinge lassen, die wir heute noch tun, weil wir sie nicht mehr machen müssen. Ich glaube, dass wirklich großartige Möglichkeiten vor uns liegen. Ich habe keine Lust mehr auf diese Jammerei. Jammern können andere. Das ist keine unternehmerische Haltung. Immer nur jammern und nach irgendwelchen Verboten und Subventionen und sonst wie schreien, ja, dafür hat man irgendwie seine politische Kommunikation. Aber bitte, es geht doch darum zu sagen, wo ist da die Möglichkeit, wo ist das Fenster, was aufgeht, was eben noch nicht da war, und das machen wir. Und das, diese Haltung wird uns prägen. Das ist eigentlich die Antwort auf deine Frage.
Ganz wunderbares Schlusswort. An der Stelle, ich hätte trotzdem noch eine Frage. Und zwar, ich würde ganz gerne wissen, ich weiß, wir gehen von dem ganz Großen jetzt in das ganz Kleine.
Ja.
Könnt ihr jeweils zwei Tools nennen und... Ich spreche über KI, mit denen ihr so ganz privat jetzt wunderbar zurechtkommt, also die ihr empfehlen würdet und sagen, das müsst ihr ausprobieren.
Also ich habe eins, was ich deswegen jetzt empfehle, obwohl es eigentlich aus dem Gesichtspunkt, das haben wir gar nicht angesprochen, digitale Souveränität nicht auf meiner Liste oben steht, aber was zum heutigen Zeitpunkt den größten Entwicklungsschritt eigentlich zeigt. Und das ist Komet, der Browser von Perplexity. Und warum? Weil ganz praktisches Beispiel, heute möglich, ohne dass ich prompten muss, ohne dass ich was eingeben muss. Das Ding installiere ich und sage ihm, sammle mir alle E-Mails der letzten 10 Tage zusammen, auf die ich noch nicht geantwortet habe. Priorisiere sie mir nach Dringlichkeit der Antwort, mache einen ersten Antwortvorschlag. Ich kann ihm auch theoretisch sagen, versend das sofort als mein digitaler Assistent. Das ist tatsächlich Agentic AI in Reinform. Zweites Beispiel, was wir live gesehen haben, bei einem unserer Zukunftspartner, der gesagt hat, wenn wir so in Betrieben, musst du häufig mal ausfüllen, neue Brandschutzordnung oder irgendwelche Mitarbeiter befragen, Arbeitsschutzschulung. Hier ist ein Browserfenster auf, da ist die Arbeitsschutzschulung meiner Firma drin, füll die bitte für mich so aus, dass ich eine Prozentzahl größer 90, kleiner 95% erreiche.
Das wäre
das hat jetzt niemand gehört.
Nein, aber es geht um die technische Beschreibung.
Ich genau. Müsste eines, das ist schon, ich glaube, 1,5 Jahre überfällig. Noch.
Also
Komet, können wir gleich noch erledigen.
Komet mit Perplexity, das ist im Moment das, wo es am eindrucksvollsten ist.
Ich würde gerne dieses Thema digitale Souveränität aufgreifen. Scheint mir auch so ein Elefant im Raum zu sein. Wo sind wir eigentlich unfreiwillig in wirklich kritischer Abhängigkeit von Diensten, wo wir nicht genau abschätzen können, ob Verträge und Grundlagen eigentlich so gelten, wie wir uns das vorstellen? Ich bin gerade im Prozess, LeChat von Mistral zu trainieren. Ich habe das lange sträflich vernachlässigt und mich mit amerikanischen Lösungen mehr beschäftigt, um hier eine Grundlage zu schaffen, zu sagen, für den Fall, dass wir geopolitische Entwicklungen haben, wo eben amerikanische Lösungen nicht einfach so verfügbar sind. Und wir kennen die Beispiele, wo das auch schon ganz handfest ein Thema war, um dann mit einer europäischen Lösung genauso vertraut und am Start zu sein. Und wir nähern uns gerade an.
Wenn wir uns in 5 Jahren wieder treffen, sind wir dann alle dümmer oder klüger?
Wir sind anders. Ich glaube nicht, dass wir dümmer sind. Wir werden, das haben wir in der Vergangenheit aber schon gesehen, bestimmte Sachen, die wir heute machen, die für uns einfach dazugehören, nicht mehr tun, sondern der KI überlassen. Und damit, das ist ja auch eine Gefahr, die man wieder diskutiert wird.
Schrumpft ein bisschen unser Gehirn auf die Schelle, oder?
Genau, zumindest an den Punkten, wo wir es da überlassen, weil wir weniger drüber nachdenken. Was ich aber ehrlich gesagt gar nicht schlecht finde, wenn der Ausgleich dafür da ist, die Dinge, die ich nicht der KI rein überlasse oder wo ich nur Unterstützung habe, ich dafür meinen Gehirnschmalz reinstecken kann. Und eigentlich ist das ja genau der entscheidende Unterschied. Also alle UnternehmerInnen, die ich kenne, die freuen sich darüber, wenn sie mal irgendwo 5 Minuten Zeit haben, um über neue Ideen nachzudenken und nicht ihre Zeit mit Standardsachen zu verplempern.
Also einmal ganz ehrlich, eigentlich möchte ich auch später nichts von meinen Fähigkeiten missen. Aber wenn ich einmal ganz genau darüber nachdenke und plötzlich ganz andere Möglichkeiten hätte, warum dann eigentlich nicht? Wie seht ihr das? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Damit sind wir am Ende der 106. Folge von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.